Liebe Zuschauer, Sie sehen schon, ich bin in Urlaubsstimmung. Kein Sakko, keine Krawatte, alle Zeichen stehen auf Entspannung. Denn heute ist unser letzter Atem der Hoffnung Live-Gottesdienst vor der Sommerpause. Das heißt auch, unser Manfred, unser Hamster, hat jetzt bald dann seine wohlverdiente Erholungspause. In den meisten Gebieten in Deutschland haben ja die Sommerferien auch schon begonnen im deutschsprachigen Raum. Meine Kinder sind seit einer Woche schon zu Hause und jetzt mit diesem Wochenende beginnt für uns als ganze Familie der dreiwöchige Sommerurlaub. Zurück zum Thema. Ich brauche wirklich Urlaub. Sie merken schon, ich freue mich drauf. Denn durch Corona sind die Osterferien quasi flach gefallen. Es ging einfach so durch seit Anfang des Jahres. Und ich habe gemerkt in den letzten Wochen, die Kraft wird weniger. Es wird langsam mühsam mit der Arbeit und ich brauche jetzt diese Auszeit, ich brauche die Erholung, ich brauche den Urlaub. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Wobei, wenn man Kinder hat, dann ist Urlaub ja oft einfach nur Betreuung an einem anderen Ort. Da kann man sich gar nicht erholen, da muss man Ausflüge machen. Ja. Und dann sitzt man da, so wie ich zum Beispiel in Kroatien, mit Sonnenbrand im Aldi-Schlauchboot. Die Sonne knallt runter, treibt einem den Schweiß auf die Stirn. Der Schweiß vermischt sich mit der Sonnencreme zu einem tränengasartigen Gemisch, das einem direkt in die Augen läuft. Und in dem Moment, wo man es sich wegwischt, gleitet das Paddel ins Wasser und driftet davon. Sie kennen das. Danach freut man sich wieder aufs Büro. Oder der Aquapark in Poretsch. Ich hoffe, dass der dieses Jahr wegen Corona geschlossen bleibt. Vielleicht kennen Sie den. Ja? Da haben die den ganzen Außenbereich mit Pflastersteinen belegt. Da kommen ungelogen die Fakire aus Indien und trainieren das Laufen über glühende Kohlen. Ja? Bei der geringsten Sonneneinstrahlung entwickeln die eine derartige Hitze. Ich komme jedes Jahr mit Blasen da raus. Und dann steht man da mit seinem Schwimmreifen und wartet auf die Black Hole. Aber ganz im Ernst. Urlaub ist keine Garantie für Entspannung. Egal, ob man mit oder ohne Kindern unterwegs ist, egal, ob man überhaupt unterwegs ist oder zu Hause bleibt, egal, ob man den Urlaub alleine verbringt oder mit der Gruppe. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Situation, dieses Gefühl, dass man am Ende des Urlaubs noch genauso ausgelaugt ist wie zu Beginn. Man hat die Zeit hinter sich, man müsste eigentlich wieder durchstarten mit Arbeit, mit Alltag. Aber irgendwie ist die Kraft noch nicht da. Irgendwie ist noch nicht die Energie da. Es ist zäh, es ist mühsam. Es hat nicht geklappt mit der Erholung. Und in solchen Zeiten, da beneide ich dann Jesus ganz besonders. Denn der hatte dieses Problem anscheinend nicht. Der strotzt immer nur so vor Energie. Der hat genug Kraft für sich und sogar noch genug Kraft für alle anderen um sich herum. Gut, inzwischen bin ich in einem Alter, wo ich sagen kann, ja, der war noch jung, der hatte keine Kinder. Aber mein Verdacht ist, es lag nicht daran. Und der Verdacht erhärtet sich, wenn man ins Lukas-Evangelium schaut. Und wenn Sie eine Bibel zu Hause haben, dann lade ich Sie ein, die mit aufzuschlagen. Lukas-Evangelium, gleich am Anfang in Kapitel 4. Dort in Lukas Kapitel 4 berichtet uns der Autor von drei Begebenheiten, wo Jesus nur so vor Kraft strotzte. Die möchte ich gerne mal mit Ihnen lesen. Ich beginne in Lukas 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Erster Bericht. Jesus kehrt in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Nächstes Kapitel. Nächste Erwähnung der Kraft. Kapitel 5, Vers 17. Ganz am Ende, da heißt es, und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Zweite Erwähnung der Kraft. Kapitel 6 bringt uns zu der dritten Stelle, wo Lukas von der Dynamis griechisch, von der Kraft, die Jesus hatte, berichtet. Lukas Kapitel 6, Vers 19. Und die ganze Volksmenge versuchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Das heißt, Jesus, das berichtet uns Lukas hier, hat immer genug Kraft. Aber der Text macht auch sofort deutlich, dass es nicht seine eigene Kraft war, die ihn dazu befähigt hat, diese Wirkung zu erzielen. Die Kunde von ihm geht hinaus, die Leute werden gesund, alles verändert sich durch die Kraft, die Jesus hat. Aber es ist die Kraft des Geistes, es ist die Kraft des Herrn. Vielleicht sagen Sie jetzt, ja toll Sven, was soll dann der Vergleich? Ich meine, wer kann denn schon mit Gott mithalten? Ja, das ist doch kein Beispiel für uns. Egal wie viel Urlaub wir machen, da kommen wir nie hin. Ja, aber die gute Nachricht ist, dass diese Kraft Gottes, die Jesus hier hat, über die er verfügt, auch für andere zugänglich ist. Lukas Kapitel 9, gleich in Vers 1, da ruft Jesus seine Jünger zusammen und es heißt dort, Lukas 9, Vers 1, da gab er ihnen Kraft und Vollmacht. Das heißt, es kann doch ein Beispiel für uns sein. Es kann doch ein Vorbild sein, Jesus mit dieser Kraft, die er von Gott bekommen hat, die gibt es auch für andere. Und nicht nur für die 12 Jünger damals, nein, auch kurz vor Ende des Lukas-Evangeliums in Kapitel 24 sagt Jesus seinen Nachfolgern nach seiner Himmelfahrt voraus, dass sie diese Kraft haben werden, bekommen können. Das heißt, die Frage für uns ist dann, ja, wie können wir denn diese Verheißung in Anspruch nehmen? Wie können wir denn für uns diese Kraftquelle anzapfen? Wie geht das? Und da lässt sich etwas sehr Spannendes entdecken, wenn man die Texte, die ich gerade zitiert habe, im Zusammenhang liest. Das soll man ja immer machen. Texte im Zusammenhang lesen. Lukas Kapitel 4, Vers 14 war unser erster Text, wo Jesus in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurückkehrt. Was hat Jesus denn vorher gemacht? Woher kommt er denn gerade? Von wo kehrt er denn zurück? Wenn man sich den Text anschaut, dann wird deutlich, Jesus kommt in Kraft zurück aus der Wüste. Er hat gerade eine 40-tägige Fasten- und Gebetszeit in der Einsamkeit, in der Stille hinter sich. Und dann kommt er voller Kraft und beginnt hier seinen Dienst. Interessant. Nächste Stelle, Lukas Kapitel 5, Vers 17. Da heißt es, Herrn Kraft war da, damit er heilte. Wo kommt Jesus denn her? Was steht denn davor? Vers 16, sehr spannend. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Also wieder direkt nebeneinander die Kraft Jesu, die Lukas erwähnt, und das Zurückziehen in die Stille, in die Einsamkeit, ins Gebet. Letzter Text der drei Texte, wo Lukas Jesus Kraft zuschreibt, ist ja Lukas Kapitel 6, Vers 19. Und Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Was ist der Zusammenhang? Wie kommt Jesus zu dieser Volksmenge, die da auf ihn eindringt und versucht, ihn zu berühren? Wenn man liest, dann heißt er, kommt von einem Berg. Was hat er auf dem Berg gemacht? Er hat die 12 Jünger berufen. Wie kam er auf diesen Berg? Kapitel 6, Vers 12 gibt uns die Antwort. Es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Das ist schon interessant. Dreimal redet Lukas von der Kraft Jesu und dreimal steht diese Kraft in Verbindung damit, dass Jesus sich zurückzieht, dass Jesus die Gemeinschaft mit dem Vater sucht, dass Jesus in die Stille geht. Was will Lukas uns damit sagen? Selbst der Sohn Gottes kam offensichtlich in seinem Leben nur voran, weil er die Verbindung mit dem Vater aufrechterhalten hat, weil er die stille Zeit mit Gott gesucht hat. Wer gerne diese Energie Jesu, diese Kraft Jesu spüren möchte, ja, der braucht Urlaub, aber der braucht die richtige Art von Urlaub. Urlaub mit Gott, so ist ja auch das Motto vom Hope Camp. Urlaub mit Gott. Die Kraft Jesu kam aus der Verbindung mit dem Vater. Und wo die Verbindung mit dem Vater fehlte, da fehlte dann auch die Kraft. Wir haben gerade in Lukas 9 gelesen, dass die Jünger von Jesus diese Kraft bekommen, in Lukas 9 Kapitel 1. Das Spannende ist, in Lukas 9 Kapitel 40 ist die Kraft schon wieder weg. Und die Jünger scheitern aufs Peinlichste. Da kommt dieser Mann mit diesem Sohn, der einen bösen Geist hat, und er sagt, Lukas 9, Vers 40, ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Jesus kann es zum Glück. Ihm geht die Kraft nie aus. Aber vielleicht ahnen Sie es schon, wo kommt denn Jesus gerade her mit dieser Kraft, um den Jungen zu helfen? Vers 28, es geschah aber, dass 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Langsam wird es offensichtlich, oder? Das biblische Zeugnis, der Bericht, den Lukas uns gibt, ist eindeutig. Die Kraft, die Jesus hatte, kam aus der Gemeinschaft mit Gott. Und übrigens, als sich dann nach der Himmelfahrt Jesu die Verheißung erfüllt, die er seinen Jüngern gegeben hat, auch das berichtet uns ja Lukas in dem 2. Buch, das er geschrieben hat, der Apostelgeschichte, da berichtet er uns auch wieder, dass die, die diese Kraft empfangen haben, einmütig waren im Gebet. Die Kraft Jesu kommt aus der Gemeinschaft mit Gott. Ist ein wichtiger Hinweis, ein Disclaimer sozusagen. Ich sage nicht, dass das ein Automatismus ist. Na, man wirft oben Gebet rein und unten kommt Kraft raus. So funktioniert es nicht. Gott ist kein Automat, ist klar. Auch die Leute, die an Pfingsten den Heiligen Geist empfangen haben, die haben sich den nicht erbetet. Ja? Das Pfingstfest, genauso wie das Passafest, die Kreuzigung genauso wie die Ausgießung des Geistes war schon seit Jahrhunderten im jüdischen Festkalender vorhergesagt und festgelegt. Es war keine Leistung, kein Verdienst der Gläubigen, dass sie diese Kraft bekommen haben, sondern Gott hat nach seinem Plan ihnen diese Kraft gegeben. Aber es ist schon spannend zu sehen, dass diejenigen, die bereit waren, sie zu empfangen, im Gebet und in der Stille vereint waren. Das heißt, für uns, wenn unser Leben mehr ist als Arbeit und Schlafen und Essen, wenn unser Leben eine geistliche Dimension hat, dann muss auch Erholung für uns mehr sein als Entspannen, als Schlafen. Dann muss Erholung Gemeinschaft mit Gott sein. Ich habe nichts gegen Schlafen, aber das ist nur ein Teil, das ist nur der körperliche Teil und der andere wird oft vernachlässigt. Dabei glaube ich, dass der andere Teil der ausschlaggebende ist. Ich bin beileibe kein Gebetsheld. Ich verwende zwar durchaus einige Zeit für die Stille, für die Andacht, aber ich habe eigentlich fast immer das Gefühl, dass meine Gebete nur bis zur Zimmerdecke reichen. Und deswegen, die Richtung, in die Predigt gerade geht, die würde mich nervös machen, wenn ich jetzt an Ihrer Stelle wäre, weil ich mir denke, nicht schon wieder ein Appell für mehr Gebet. Ich habe eh schon so ein schlechtes Gewissen. Und mir persönlich hilft es dann, wenn ich so Aussagen lese, wie diese hier von Henry Nouwen, ein Theologe und Professor an renommierten Elite-Universitäten, der seine akademische Karriere irgendwann beendet hat, um in einer Einrichtung mit behinderten Menschen zusammenzuleben. Also jemand, der für mich ein geistliches Vorbild ist, der den Weg Jesu ganz praktisch gegangen ist. Und er sagt ein Jahr vor seinem Tod folgende Worte. Wie steht es mit meinem Gebet? Bete ich gern? Drängt es mich zu beten? Nehme ich mir die Zeit zu beten? Offen gestanden, muss ich alle 3 Fragen mit Nein beantworten. Nach 63 Lebensjahren, davon 38 als Priester, erscheint mein Beten so leblos wie ein Stein. Danke. Das kenne ich. Das ist Realität. Nicht nur für die Glaubenszwerge, auch für die Glaubensriesen, für ganz viele Menschen. Und deswegen möchte ich ausgehend von dieser Realität ganz kurz nochmal mit Ihnen 3 falsche Erwartungen enttarnen, die wir ganz oft an Gemeinschaft mit Gott, an stille Zeit, an Gebet richten. Und dann gebe ich Ihnen 3 Tipps mit, wie Sie Urlaub mit Gott ganz praktisch gestalten können. Denn dieses Jahr gibt es ja leider kein Hope Camp, aber Sie können trotzdem Urlaub mit Gott machen. So, 1. falsche Erwartung. Die 1. falsche Erwartung, die wir, glaube ich, im Kopf ganz unbewusst haben, ist, dass Gemeinschaft mit Gott für alle eigentlich ziemlich gleich aussieht. Ja? Vielleicht würden wir das nicht so sagen, aber im Kopf haben wir ein Bild davon, wie eine Gebetszeit auszusehen hat, wie stille Zeit auszusehen hat, wie eine Fastenzeit auszusehen hat. Dabei sind alle Menschen ja unterschiedlich. Alle Beziehungen sind unterschiedlich. Und ich glaube auch, Gemeinschaft mit Gott kann ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht kennen Sie den Bestseller Nicht zu fassen von Roger Monod. Er ist für mich auch so ein Gebetsheld. Aber seine Gemeinschaft mit Gott, das war so echt ein Ackern, ein Dienst der Fürbitte. Ja, mit langen Listen, strukturiert, organisiert, mit Disziplin, über Stunden durchgezogen. Das war seine Gemeinschaft mit Gott. Wenn Sie dagegen Johannes Hartl lesen oder andere, dann ist deren Zugang vielmehr ein Stille werden, auf Gott hören, sich öffnen für seine Worte, ein einfach nur Dasein in der Gegenwart Gottes. Also ganz unterschiedliche Zugänge für unterschiedliche Menschen. Aber ich glaube, es braucht sogar noch ganz unterschiedliche Zugänge für unterschiedliche Lebensphasen. Als Jesus von seinen Jüngern gefragt wird, lehre uns beten, da gibt er ihnen das Vaterunser. Als er dann in Gethsemane betet, da hören wir nichts vom Vaterunser. Da fleht er aus der Tiefe seines Herzens. In unterschiedlichen Situationen braucht es unterschiedliche Gebete, braucht es unterschiedliche Zugänge zur Gemeinschaft mit Gott. Henry Nouwen, den ich gerade zitiert habe, mit Leblos wie ein Stein, er berichtet davon, dass er Jahre zuvor als junger Mann 4 Stunden im Gebet verbracht hat und es für ihn die schönsten Augenblicke des Tages waren. Ich glaube eben, so wie jede Beziehung durch verschiedene Phasen geht und wächst und sich verändert, so ist es auch mit unserer geistlichen Beziehung, mit unserer Gemeinschaft mit Gott. Das ist die erste falsche Erwartung, die wir, glaube ich, haben, dass wir denken, es ist immer gleich für alle. Zweite falsche Erwartung in Bezug auf Gemeinschaft mit Gott ist, dass wir mit der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft mit Gott vor allem die Welt um uns herum verändern. Ja, also ich habe gerade vorhin ein Buch gelesen von Rainer Harter, der das Gebetshaus in Freiburg gegründet hat. Also er ist ein Profibeter und es gibt ein Video von ihm auf YouTube, wo er dann gefragt wird, was haben Sie denn schon so für Erfahrungen gemacht? Was haben Sie denn erlebt? Und ich dachte mir, ja, jetzt wird's spannend. Naja, aber was er dann zu sagen hatte, war so relativ unbeeindruckend für mich. Im ersten Moment. Im zweiten Moment habe ich mir gedacht, Moment mal, sowohl die Frage als auch meine Reaktion auf die Antwort setzt ja voraus, dass Gebet nur dann gelingt, wenn sich die Welt um uns herum verändert. Ja? Ist Feuer vom Himmel gefallen? Ist ein Kranker gesund geworden? Hat wenigstens irgendwer seinen Schlüssel wiedergefunden? Verstehen Sie, was ich meine? Wir haben oft die Erwartung, dass es beim Gebet darum geht, die Welt um uns herum zu verändern. Das Problem ist außerhalb. Wir sind nicht Teil des Problems. Ich bin Teil der Lösung und ich bete diese Lösung hinaus in die Welt. Weg von mir. Dabei glaube ich, dass Gebet eigentlich gelingt, nicht wenn die Welt sich verändert, sondern wenn wir uns verändern. In ihrem Klassiker und Bestseller Der Weg zu Christus schreibt die Autorin Ellen White: Im Gebet kommt nicht Gott uns näher, sondern wir bewegen uns auf ihn zu. Das finde ich einen sehr spannenden Satz. Es geht im Gebet nicht darum, Gott zu uns herabzubeten, um die Welt zu verändern, sondern es geht im Gebet darum, uns zu Gott hinaufzuziehen, um uns zu verändern. Gebet ist wie eine Therapiesitzung Gottes mit uns. Wobei ich nichts gegen Fürbitte habe. Die Bibel ermutigt uns ja zur Fürbitte. Aber man darf Gemeinschaft mit Gott nicht auf eine Liste an Bitten reduzieren und vor allem darf man sie nicht daran messen, wie erfolgreich Bitten erhört werden. So, erste falsche Erwartung, Gemeinschaft mit Gott ist für alle gleich. Zweite falsche Erwartung, Gemeinschaft mit Gott verändert vor allem die Welt außen herum. Und dritte falsche Erwartung, Gemeinschaft mit Gott muss sich gut anfühlen. Da geht es auch wieder so ein bisschen um das Messen. Hatte ich ein schönes Gefühl? Ja, dann war Gott da. Dabei ist Gott immer da und Zeit mit Gott ist immer ein Erfolg per Definition, egal wie es sich anfühlt. Mir gefällt da der Begriff der geistlichen Übung. Auch wenn ich als Protestant natürlich mich sofort erinnern muss, nein, das ist nicht nur Ignatius von Loyola, das ist nicht nur jesuitisch, das ist nicht nur Gegenreformation. Ich nehme einfach mal nur den Begriff Übung, denn da steckt so viel Wahrheit drin. Gemeinschaft mit Gott braucht Übung. John Chapman, ein britischer Theologe, hat einmal gesagt, der einzige Weg, der zum Beten führt, ist das Gebet. Und der Weg, der zum guten Beten führt, ist häufiges Gebet. Übung. Es stimmt schon, jeder kann beten. Es braucht keine Voraussetzung, um zu Gott zu kommen. Aber jeder kann im Gebet wachsen. Und das muss sich nicht gut anfühlen. Das versuche ich immer meinen Söhnen zu erklären, wenn sie einen Akkord auf der Gitarre versuchen oder einen Trick auf dem BMX. Ja, das ist ein Krampf. Ja, das sieht nach nichts aus und klappt nicht. Aber es ist Teil des Prozesses. Obwohl du keinen Erfolg siehst, obwohl es sich nicht toll anfühlt, kommst du gerade voran. Machst du Fortschritte, wächst du. Kommst du, geistig gesprochen, näher zu Gott. Das waren meine drei falschen Erwartungen an Gemeinschaft mit Gott. Sie muss für alle gleich aussehen? Nein. Sie verändert vor allem die Welt um uns herum? Nein. Sie muss sich gut anfühlen? Nein. Und ausgehend von diesen drei falschen Erwartungen möchte ich Ihnen jetzt noch schnell drei Tipps mitgeben, die mir als schlechtem Beter geholfen haben, Urlaub mit Gott zu machen. Der erste Tipp ist, lesen Sie ein Buch. Wenn Sie in den Urlaub fahren und Urlaub mit Gott machen wollen, dann nehmen Sie ein Buch über das Gebet mit, über die Gemeinschaft mit Gott. Welches Buch ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, denn kein Buch enthält die absolute Wahrheit und kein Buch ist völlig falsch. Aber jedes Buch zu dem Thema kann Ihnen Anregungen geben und vor allem Motivation. Kann es Ihnen helfen, dran zu bleiben, Neues zu probieren, es nochmal zu wagen. Erster Tipp, lesen Sie ein Buch. Der zweite Tipp, schreiben Sie ein Buch. Oder haben Sie zumindest was zu schreiben da, wenn Sie in die Gemeinschaft mit Gott gehen. Das ist für mich ganz wichtig geworden, weil ich extrem mit Ablenkungen zu kämpfen habe. Das heißt, ich verwende das in der ersten Stufe, um Gedanken, die kommen, einfach abzugeben, aufzuschreiben. Du wolltest noch den anrufen. Ja, okay, gut. Du musst noch das erledigen. Okay, passt. Und manchmal, wenn das nichts hilft, dann gehe ich sogar in die zweite Stufe und dann nehme ich die ganzen Gedanken und Gespräche mit Gott und mein Gebet und mein Bibelstudium und schreibe das Wort für Wort auf, um einfach mein Denken zu fokussieren. Erster Tipp, nehmen Sie ein Buch über das Gebet mit in den Urlaub. Zweiter Tipp, nehmen Sie was zum Schreiben mit, wenn Sie Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Und jetzt der dritte Tipp, das ist vielleicht der wichtigste, bewerten Sie Ihre Erfahrungen nicht. Machen Sie es einfach, ohne Erwartungen und ohne es zu beurteilen, ohne es messen zu wollen, egal wie es anfühlt, wie es sich anfühlt, egal was rauskommt, egal was andere vielleicht erleben oder erzählen, machen Sie es einfach und bewerten Sie es nicht. Gemeinschaft mit Gott ist per Definition ein Erfolg. In Matthäus 6, Vers 6 sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht ins Kämmerlein und betet dort und Gott, der im Verborgenen sieht, wird es euch entlohnen. Das heißt, das Gebet ist etwas Verborgenes und auch der Lohn ist etwas Verborgenes. Die, die vor allen Leuten beten, die haben ihren Lohn schon bekommen, die Anerkennung der Menschen. Aber der Lohn für echte Gemeinschaft mit Gott, den sieht man nicht sofort, den spürt man nicht sofort. Deswegen bewerten Sie Ihre geistliche Erfahrung nicht. Vielleicht haben Ihnen diese drei Punkte weitergeholfen. Mir haben sie geholfen und ich wünsche Ihnen, dass Sie auch damit gute Erfahrungen machen können. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sommer, ich wünsche Ihnen einen gelungenen Urlaub mit Gott und vielleicht sind Sie nächstes Jahr auf dem Hope Camp dabei. Gottes Segen. Amen.